Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Kladusch, klonk, fump, paff, uiuiui, zack, bum, bang, autsch. So hört sich das Klischee von Comics an. Doch gezeichnete Geschichten sind weit mehr als Kloppereien zwischen Galliern und Römern, Superhelden, die sich dunklen Mächten entgegenstellen, oder Panzerknackern, die mal wieder den Tresor ausräumen wollen. Sie befassen sich mit Freundschaft, Identität, Existenzängsten oder der Frage nach Traum und Wirklichkeit. Einer, der sich damit richtig gut auskennt, ist der Wuppertaler Andreas Detering. Er betreibt im Luisenviertel in Elberfeld einen Comicladen, dessen Name zugleich Programm ist. Kult. Für die Wuppertaler Auslese hat er sein buntes Universum verlassen und ist zack, kladusch zu uns in die Redaktion gekommen. Herzlich willkommen, Andreas Detering.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei der Wuppertaler Auslese bei uns bist. Ich bin Johanna Christoph.
Und ich bin Martin Gehr.
Der Comicladen Kult, der ist mitten im Luisenviertel. Und den gibt es ja schon seit 1989, falls wir richtig recherchiert haben. Wie kommt es dazu, dass du den Laden immer übernommen hast? Also wie ist da eigentlich deine Geschichte zu diesem Laden?
Ich war seit Anbeginn meines bewussten Lesens Comic-Fan, schon von Kindheit an. Ich habe dass der Laden seit 1989 da ist, stimmt, das ist faktisch richtig, aber es gibt Vorläufer dieses Ladens. Meine ehemaligen Chefs hatten vorher gegenüber der Friedhofskirche an der Hochstraße 20 schon einen Comicladen, zu dem ich als alter Vohwinkler dann irgendwie immer mit Schwebebahn und Bus gefahren bin, um dort einzukaufen. Und dort hat man sich dann kennengelernt, man kannte sich als Stammkunde und Verkäufer über den Laufe der Jahre. Ich habe dann später in der Luisenstraße irgendwie bei einem Secondhand-Plattenladen, dem Boff, angefangen zu arbeiten als Aushilfe neben meinen anderen Sachen. Und als der dann schließen musste, habe ich die ehemaligen Chefs jetzt vom Kult gefragt, ob ich zu ihnen wechseln könnte. Und glücklicherweise war das damals möglich, dort eine Aushilfsposition zu kriegen. Und das ist im Laufe der Jahre immer mehr geworden, bis ich dann 2 Jahre lang alleiniger Geschäftsführer gemacht habe. Bis diese dann wieder meinten, es lohnt sich nicht mehr für sie, weil der Laden genau gerade noch genug abwarf, um mich zu finanzieren, aber nicht mehr den Inhaber. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich den Laden übernehme.
Ist es ein deutlicher Unterschied mittlerweile, früher Aushilfe zu sein und jetzt Inhaber, der alles selbst bestimmen kann?
Natürlich, weil die ganzen seltsamen Stressfunktionen eines Selbstständigen dazukommen. Man muss an alles denken, man hat natürlich Existenzängste und so weiter und so fort. Man ist viel mehr eingespannt. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich 6-Tage-Wochen gearbeitet. Zusätzlich natürlich die ganzen Sachen, die neben den Ladenöffnungen noch anfallen. Ich bin jetzt im 17. Jahr, dass es meiner ist, und ich bin im 17. Jahr, in dem ich keinen Urlaub gemacht habe. Und das sind natürlich Unterschiede zum Aushilfstätigkeit, wo man halt gesagt hat, ich kann nächste Woche nicht, ich komme halt nicht, ich habe was anderes vor. Das geht jetzt nicht mehr.
Das klingt aber so, als hättest du viel zu tun, wenn du keinen Urlaub machen kannst. Man hat ja immer mal gesagt, die Comic-Szene ist irgendwann eingebrochen, lebt die jetzt wieder auf?
Ich habe nicht genug zu tun. Also man kann beides sehen. Ich habe zu viel zu tun, um zuzumachen irgendwie, aber ich habe nicht genug zu tun, als dass ich sagen könnte, ach kommt Leute, ich bin jetzt 2 Wochen irgendwie in Urlaub, der Laden ist 2 Wochen zu. Die 2 Wochen Umsatz würden mir einfach eklatant fehlen. Ich war 2020 kurz davor, endlich diesen Punkt erreicht zu haben. Naja, dann kam Corona. Daran leidet der Laden auch jetzt immer noch, das muss man schon sagen.
Wie merkt man das? Durch die Käuferschicht oder durch die weniger gewordenen Kunden, die zu dir in den Laden kommen?
Hauptsächlich, weil Corona die ganzen Rücklagen aufgefressen hat. Und die staatliche Hilfe, die so großartig angekündigt war, im Endeffekt auch dermaßen schlecht kommuniziert wurde, dass ich, wie viele andere, sich auf falsche Dinge eingelassen haben, nur um jetzt festzustellen, dass von den 9.000 Euro, die sie mir für den ersten Lockdown gegeben haben, ich 7.000 wieder zurückzahlen durfte. Also im Endeffekt habe ich die ganze Corona-Zeit fast komplett ohne staatliche Hilfen durchgezogen. Und da war natürlich weniger Umsatz. Das hat die Rücklagen aufgefressen. Nicht so schlimm wie in anderen Bereichen. Also Modegeschäfte waren sicherlich schlimmer dran, weil die Mode des Jahres kann man ein Jahr später nicht mehr unbedingt verkaufen. Die Comics werden nicht schlecht. Das war also schon ein großer Vorteil.
Es ist ja schon quasi ein Job oder also so gesehen eine Berufung halt eben, für die man ja schon brennen muss, ne?
Ja, nur aus Gelddingen macht man das nicht. Oder zumindest, wenn man das macht, ist man ziemlich bescheuert. Also das hat keinen Sinn. Dazu verdient man nicht genug. Ich werde da nicht reich mit. Mhm. Da muss man schon eine Passion für haben, für das Medium, für die Szene, für die Leute. Das ist keine Frage.
Und du hast ja gesagt, dass du schon quasi seit Kindheit an schon Comic-Liebhaber bist. Wie hat das genau angefangen? Kannst du dich noch an deinen ersten Comic erinnern?
Ich könnte es nicht genau sagen, was mein erster Comic war. Aber ich weiß, dass ich sehr früh schon lustige Taschenbücher gelesen habe, dass ich sehr früh Asterix gelesen habe. Ich habe einen 5 Jahre älteren Bruder, wo ich dann interessiert war, das auch zu sehen, was der da sieht schon. Und ich habe lesen gelernt vor der Schule, hauptsächlich damit ich selber die Comics lesen konnte. Weil meine Mutter aus gutem Grund damals keine Lust hatte, Comics vorzulesen. Comics vorlesen ist ziemlich fürchterlich. Also es ist schöner, wenn die Leute das selber lesen können, die Kinder.
Funktionieren diese Klassiker denn heute auch noch? Also ich bin auch jemand, der früher mit lustigen Taschenbüchern aufgewachsen ist und kann mich erinnern, dass es da immer einen neuen Band gab. Mittlerweile gibt es verschiedene Genres mit Rittergeschichten, Fantasygeschichten, Donald Duck in Science Fiction. Diese Spezialisierung, wird die immer größer?
Sicherlich, das Angebot insgesamt wird immer größer und natürlich die Konkurrenz durch andere Medien auch. Dementsprechend wird natürlich auch der Versuch, sich immer weiter zu spezialisieren und dadurch noch mehr Publikum hereinzuholen, immer größer. Aber ich kann jetzt zum Beispiel zum lustigen Taschenbücher nicht viel sagen, weil der Verlag eine strenge Trennung macht zwischen Buchhandel und Zeitschriftenhandel. Und mein Comicladen ist eine Buchhandlung. Und dementsprechend kriege ich die lustigen Taschenbücher zum Beispiel gar nicht. Die habe ich nur in gebrauchtem Zustand da. Aber da merke ich schon, dass da Kinder reinkommen, die froh sind, so ein gebrauchtes Taschenbuch für 1,50 oder 2 Euro kaufen zu können und sich einfach über die Leselust freuen. Also das ist ein Zeichen dafür, dass es immer noch funktioniert. Aber keine Ahnung, ob die Absatzzahlen nicht vielleicht nur noch ein Zehntel von dem sind, was sie in den 70ern waren oder so. Das weiß ich nicht.
Generell, was lesen Wuppertaler gerne? Comics oder Graphic Novels? Du hast ja ein riesiges Sortiment bei dir im Laden auch.
Ja, aber das könnte ich jetzt auch nicht beziehen auf die Wuppertaler. Mhm. Das Problem ist, ich könnte es auf die Kundschaft meines Ladens beziehen. Aber nun ist natürlich leider nicht jeder Wuppertaler Comic-Affine auch ein Kunde meines Ladens. Und da die Graphic-Novel-Szene ist natürlich eine wichtige, gar keine Frage, macht aber vom Umsatzvolumen her, ist sie dann doch zu vernachlässigen. Die Generationen unter 30 lesen, das ist auch eine Überspitzung natürlich, aber die Generationen unter 30 lesen eigentlich nur noch Mangas, nur noch die asiatischen Sachen. Der Comic-Markt wird getragen von der Boomer-Generation und vielleicht den Leuten, die 10, 15 Jahre jünger sind. Und die lesen das, was sie auch früher schon gelesen haben.
Wie kommt dieser Trend mit den Mangas zustande? Ist das Marketing oder hat es auch was mit den Inhalten zu tun?
Ich denke, das ist halt wirklich eine andere Erzählform. Ich glaube, sie sind aktueller, sie sind moderner und frischer, sie sind schneller zu konsumieren, sie sind in Kapiteln zu konsumieren. Irgendwie, man muss, natürlich gibt es, das ist jetzt auch wieder verallgemeinert, weil auch da gibt es großartige, hochkomplexe Werke. Aber es ist schon von meinem Gefühl her mehr auf den Konsum angelegt. So, nicht, dass es das im amerikanischen oder europäischen Markt nicht auch gäbe, gar keine Frage so, ne? Aber es ist, und dann kommt natürlich dazu, dass diese Ästhetik sich im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr verselbstständigt hat. Du findest diese Ästhetik heutzutage überall. Im Spiel, in den ganzen Computerspielbereichen, die einfach zu meiner Zeit noch keine Rolle gespielt haben, weil es sie nicht gab, die aber heute wichtig sind. In den Animes, die gestreamt werden, die man übers Internet streamen kann, also die Zeichentrickversion der Mangas. Und das ist den Leuten heutzutage, auch in Werbung und so weiter, Werbeillustrationen haben mittlerweile viel häufiger auch so ein Manga-Touch von den Zeichnungen her als früher. Und wenn die Leute darin natürlich aufwachsen und das gewöhnt sind, dann fällt es ihnen viel leichter, das zu lesen.
Das klingt jetzt allerdings so ein bisschen kritisch. Kann man das so interpretieren oder ist es etwas, was du, weil du weißt, die Entwicklung läuft so, dann auch mitnimmst?
Ich kritisiere nicht die Mangas, also nicht das, was die können, käme ich überhaupt nicht auf die Idee, weil da gibt es wirklich tolle Sachen. Es gibt viel Schund, aber es gibt viele tolle Sachen, aber den Schund gibt es in allen anderen Bereichen auch. Ich finde es halt sehr schade, wenn die anderen Bereiche dadurch anscheinend keinen Nachwuchs mehr haben, weil auch da großartige Dinge passieren. Und wenn das untergeht, weil die jungen Leute es gar nicht mehr gewöhnt sind, da reinzugucken, weil das so anders aussieht, dann gehen die irgendwann eventuell mal den Bach runter. Das ist halt dann schon, das finde ich traurig. Ich finde jetzt nicht schade, dass Mangas toll gefunden werden, dass die Leute sich dafür interessieren. Das überhaupt nicht.
Mit dem anderen Bereich, der ein bisschen untergeht, was meinst du damit?
Ja, also der ganze Franco-Belgische, also man kann die Comic-Sache grob in drei große Schulen einordnen, mit kleinen Mini-Ablegern. Man hat den europäischen Bereich. Der europäische Bereich besteht aus Funnies, wie wir sie kennen, Asterix, Lucky Luke, Spirou etc. pp. Dann noch die ganzen realistischen Abenteuer-Comics und Fantasy-Comics und so weiter. Die sind meistens im Albenformat in Europa veröffentlicht, also so 40, 42 Seiten, DIN A4 ungefähr. Und das ist das klassische europäische Format eigentlich. Dann hat man den amerikanischen Bereich, der über die Zeitungscomics entstanden ist und dann in den 30er Jahren die Comic Books entworfen hat. Das kleinere Heftformat, was wir hier als Hefte kennen, wo dann der im Laufe der letzten Jahrzehnte extremst superheldenlastig ist, was er allerdings nicht immer war. Es gab durchaus auch da sehr viele andere Genres irgendwie früher. Die aber auch eine andere Art der Erzählform haben, weil die diese monatliche Erscheinungsweise haben. So ein französisches Album kommt irgendwie eins pro Jahr raus von so einer Serie. Aber da ist es halt eher industrielle Produktion, monatliche Erscheinungsweise von einem Heft, hat dann auch nur 20, 22 Seiten heutzutage, aber jeden Monat erneut und die Geschichte geht weiter. Und dann gibt's den großen asiatischen Bereich, den man hauptsächlich hier generell unter Manga fasst, wenn natürlich auch die koreanische Schule existiert, die chinesischen Comics existieren, die man eigentlich nicht unter Manga fassen darf, weil Manga eigentlich nur die japanischen betrifft. Aber man kann halt grob, unter Manga würde ich jetzt mal den ganzen asiatischen Markt nehmen. Das ist auch wieder eine ganz eigene Schule irgendwie, die Japaner haben. Telefonbuch, dicke Magazine, die wöchentlich teilweise erscheinen, wo ganz viele Manga-Serien drin sind mit einem Kapitel, die auch auf billigem Papier teilweise gedruckt sind, wo alle in der U-Bahn, die lesen, jedes Alter, jede Gesellschaftsschicht, die bleiben dann teilweise nach dem Lesen in der U-Bahn einfach auch liegen oder so, dann, wenn sie haben zur Unterhaltung gedient. Und es gibt natürlich da auch Sammelbände von den Serien, ist jetzt nicht so, dass das alles nur so wäre, aber das ist halt da ganz anders in Japan in der Gesellschaft verankert. Wir leben halt hier in Deutschland auch immer noch in wirklich einer sehr armseligen Gegend, weil nach dem Dritten Reich, nach dem Weltkrieg und dann die 50er Jahre, die sehr spießigen 50er Jahre Comics hier in Deutschland einen so miserablen Ruf haben, wie wahrscheinlich kaum irgendwo sonst auf der Welt.
Du hast gerade schon die amerikanischen Superhelden-Comics auch angesprochen. Es gab ja jetzt in den letzten Jahren sehr viele, sag ich jetzt mal, Verfilmungen, also von Marvel-Helden, von DC-Helden. Hat das denn irgendwie so einen gewissen Aufschwung wiedergebracht?
Der Comic-Szene vielleicht? Meinem Laden nein. Also natürlich sind ein paar neue Leute dazugekommen, aber die wenigsten Leute, die jetzt aus dem Kino kamen, hatten die Idee, jetzt muss ich da unbedingt noch einen Comic zu lesen. So, ne? Also weil es ist ja auch eine viel größere Anzahl irgendwie gewesen. Und im Gegenteil, mittlerweile glaube ich eigentlich, dass es für mein Geschäft sogar und auch für das Geschäft, auch in Amerika, für die beiden großen Verlage, also Marvel und DC, eher schädlich war. Ich meine nicht, dass sie nicht genug Geld damit verdient haben, aber die Leute sind des Themas müde. Und wenn ich jeden Tag irgendeine neue Serie, die irgendeine Superhelden-Serie ist, im Fernsehen gucken kann, inklusive noch jeden zweiten Monat einen Film, dann ist mein Bedarf an der Erzählung aus diesem Genre bei vielen Leuten einfach gedeckt. Die wollen dann nicht auch noch einen Comic lesen. So, ne? Also das reicht denen dann einfach. Deswegen, und es ist halt ein bisschen schade, weil es wieder in gewissem Maße ein gewisses infantiles Bild von Comics zeichnet. Das ist wieder das, wo die Leute sagen, das ist halt ein Comicfilm. So, ne?
Also hält sich auch so hartnäckig der Ruf, dass es halt für Kinder ist?
Der ist tatsächlich immer noch vorhanden. Man sollte es nicht glauben, aber ich glaube, es ist immer noch so. Also ich habe allein in den letzten Wochen 3 oder 4 Mal junge Paare im Laden gehabt. Irgendwie würde ich sagen, vielleicht mal maximal 30, die mit ihren kleinen Kindern in meinen Laden kommen, weil das ja ein Comicladen ist. Den ich erstmal erklären muss, dass 90% des Inhaltes in meinem Laden nichts für einen 6-Jährigen ist. So, ne? Also auch die haben die müssen ja dann im Kopf haben, das ist Comics und das ist was für Kinder und deswegen gehen wir mal in den Comicladen. Nicht, dass ich nicht auch Comics für Kinder hätte, aber hauptsächlich halt nicht so. Ne? Und das ist immer noch verbreitet. Aber das ist tatsächlich auch jetzt nicht nur in Deutschland so, das ist überall so verbreitet. Selbst im gelobten Land Frankreich habe ich von einem französischen Zeichner da in dem Interview gelesen, der meinte, man würde sich das nicht vorstellen, aber er würde teilweise so von oben herab behandelt, vom Feuilleton und so weiter, weil er ja nur Comics macht. Auch wenn Comics in Frankreich eine ganz andere Verbreitung hat und einen anderen Stellenwert als hier. Und in Amerika ist es nicht anders.
Da wäre ja dann der Bereich der Graphic Novels eine Alternative. Kann man davon sprechen, dass die Graphic Novels eine neue Qualität in den Comicmarkt bringen? Oder hängt das auch wieder davon ab?
Vielleicht jetzt der falsche Ansprechpartner, weil das für mich seit Jahren so ein bisschen so ein rotes Tuch ist, dieser Begriff. So, weil für mich hat es tatsächlich nichts mit der Qualität zu tun. Für mich ist etwas nicht besser, weil es Graphic Novel ist. Graphic Novel ist für mich ein Marketingbegriff, der auch funktioniert hat, das gestehe ich zu, der dazu gedient hat, Comics in Buchhandlungen ins Feuilleton zu bringen.
Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wo ist denn jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel?
Den kann man eigentlich nicht wirklich fassen. Also das Einzige, was man sagen kann, ist, Graphic Novels sind meistens umfangreicher von den Seiten. Meistens erzählen sie in einem abgeschlossenen Band eine Erzählung. Also da schon der Novel ähnlicher. So, während Comics oft, müssen sie nicht, es gibt auch bei Comics, die das genauso machen, aber Comics oft eher ein serielles Erzählen sind, wo selbst wenn die Geschichte sich nicht immer fortsetzt, aber die Hauptfiguren immer fortgesetzt werden. So wie man es früher von klassischen Fernsehserien kennt. So, ne, ohne großen Story-Arc, der übergreifend ist, aber zumindest immer dasselbe Personal. Und Graphic Novels stehen oft für sich. Ja, sie haben oft ernstere Themen als Comics. So, und behandeln dann halt auch anspruchsvolle Themen, gesellschaftspolitische Themen und so weiter und so fort. Sie sind oft schwarz-weiß, was aber keine Voraussetzung ist. Und sie machen auch von der ganzen Haptik her, nähern sie sich dem Buch mehr an als so ein Comicalbum. Aber das wären für mich, glaube ich, die Hauptunterscheidungen. So. Klar, wie gesagt, die Themenauswahl ist breiter gefächert. Aber das machte sie nicht unbedingt besser, automatisch. Ich kenne ganz viele schreckliche Graphic Novels, die, glaube ich, vom wirklichen Niveau her nicht so wirklich berauschend sind. Und ich kenne sehr viele großartige Bände von Comics, die dieselbe Erzählqualität haben, die aber halt nicht Graphic Novel heißen. So. Es ist für mich halt oft, wie gesagt, so ein Marketingbegriff, aber es ist in Ordnung, er funktioniert. Und warum soll man ihn da nicht nutzen? Also, ne, also das ist schon klar. Ursprünglich ist der Begriff das erste Mal groß aufgekommen in den USA, weil Will Eisner, einer der großen alten Leute des amerikanischen, auch ernstzunehmenden Comics, seine Geschichten, die er in den 70er Jahren veröffentlichen wollte, abheben wollte von den Comic-Books, die halt zur damaligen Zeit auch hauptsächlich Superhelden und so waren. Er hat ernste Geschichten über New York geschrieben, über jüdisches Leben geschrieben. Und er wollte nicht, dass das in einer Comic-Book-Ecke hängt. Und deswegen hat er diesen Begriff, den er zwar, glaube ich, nicht erfunden hat, aber den hat er sehr geprägt. Er hat den Begriff Graphic Novel für seine Sachen benutzt, genau aus demselben Grund, als Marketingbegriff quasi, um in andere Kreise reinzukommen, sowohl beim Vertrieb als auch bei der Rezension dann.
Jetzt ist es ja so, dass wir viel über Bücher sprechen, aber eben haben wir den Bereich Superhelden angesprochen. Da ist das Merchandising total wichtig. Mittlerweile hat sich ja dein Laden auch insoweit verändert, dass er nicht nur Bücher anbietet, sondern auch Produkte, die darüber hinausgehen. Kannst du dazu mal was erzählen?
Ist Merchandising eigentlich drin? Stimmt es tatsächlich so nicht. Weil genau mein Laden verändert sich im Laufe der letzten Jahre so, dass ich den Merchandise-Bereich immer weiter zurückfahre. So, also natürlich gehörte Merchandise immer dazu. Ich meine, das ist wie jede Sache, die Fans hat. Wollen Fans auch irgendwie noch etwas anderes haben dazu. Filmfans wollten irgendwelches Merchandise zu den Filmen haben, die sie geliebt haben. Musikfans laufen mit dem T-Shirt ihrer Lieblingsband durch die Gegend und so weiter und so fort. Und dasselbe ist im Comicbereich natürlich auch, was sich ja auch noch großartig anbietet, weil Comic ein grafisches Medium ist und viele gute Vorlagen bietet. Ne? Egal ob für T-Shirts oder für Figuren oder so. Nur lasse ich mittlerweile die Finger größtenteils davon, weil es ganz einfach, Merchandise ist nicht preisgebunden in Deutschland. Comics sind Bücher, Bücher sind in Deutschland durch die gesetzliche Buchpreisbindung geschützt. Ich kann mit Amazon konkurrieren. Man sieht den Band bei mir im Laden, man geht zu Amazon, guckt auf seinem Smartphone, was er da kostet, der kostet dasselbe wie bei mir. Also die können mich da mit ihrer Marktmacht nicht platt machen, was die Preise angeht. Merchandise ist ganz anders. Die kaufen 5.000 Stück von irgendwas ein und ich kaufe 2. Wir lassen uns raten, wer die günstigeren Preise hat.
Also wenn ich eine Skulptur von Spider-Man haben möchte oder einen Zauberstab von Harry Potter, werde ich bei dir nicht fündig.
Ich habe tatsächlich nur sehr wenig da. Ich könnte ein paar Sachen besorgen. Ich mache das dann in solchen Fällen auch immer, dass ich den Leuten dann sage, ich kann es besorgen, aber ich werde wahrscheinlich nicht sehr günstig sein damit. Und wenn die Leute es dann trotzdem tun, bin ich froh. Es freut mich. Dann versuche ich das auch zu machen und dann versuche ich, die Kundenwünsche zu erfüllen. Aber es macht keinen Sinn, Kapital zu binden, indem ich da jetzt groß Merchandise in den Laden stelle, in der Hoffnung, dass irgendjemand das zu diesem Preis kauft. Ich habe ein bisschen was da, weil es dazugehört, auch über die amerikanischen Serien, wo Comicläden auftauchen und so weiter. Dann haben die Leute ein gewisses Bild von einem Comicladen im Kopf, wie der auszusehen hat. Und dazu gehört auch, dass irgendwas rumsteht, Augenfutter nenne ich das immer, wo die Leute dann nicht stehen können und sich das angucken können, denken, oh toll, oder oh, guck mal, wie das aussieht.
Was ist das so zum Beispiel bei dir?
Ja, ich habe immer mal wieder so ein paar Figuren und Statuen da, zum Beispiel in diesem Bereich.
Also in Lebensgröße?
Nein, nein, nicht in Lebensgröße, kleinere Statuen irgendwie so, also wirklich Sachen für die Vitrine oder so. Oder ich hatte jetzt letztens die ganze Zeit aus den Batman-Filmen von Michael Keaton so, ist das Größe, 1:4 oder so, dann da, also sehr aufwendig gestaltete Dinger, die auch wirklich weit über 100 Euro kosteten, mit Stoffkleidung und so. Das sind dann also Sachen, wo das Auge der Leute mal hängen bleibt, wo sie dann mal sich das angucken können, auch wenn sie das jetzt gar nicht kaufen würden. So. Aber das ist wirklich mehr so dann fast schon verkaufbare Deko, das ist keine Handelsware.
Comics, also allein schon, weil die halt so seriell sind, also dass man halt viele Bände halt von sag ich jetzt mal, einem Universum kaufen kann oder von einer Materie. Wie ist es denn bei Sammlern? Weil es gibt ja schon Sammler, die sowas halt wirklich auch akribisch machen. Ne? Also kommen die dann wirklich auch sehr, also sehr differenziert dann zu dir an, so ja, ich möchte das, das und das und ich weiß, das ist super schwierig zu bekommen, aber versuch mal bitte dein Glück oder wie ist das bei dir so?
Ja, sie sagen mal, sie versuchen ihr Glück bei mir. Ich meine, es ist ja in der heutigen Zeit kein Problem mehr, auch irgendwie aus dem tiefsten Bayern mir eine E-Mail zu schreiben und nachzufragen, ob ich den Titel da habe, weil sie den überall schon suchen.
Kommt auf die Region an.
Ja, das mag sein. Dass jemand jetzt wirklich kommt und sagt, besorg mir das. Nein, das ist jetzt selten der Fall. So, ich sage dann immer, hier, ne, habe ich entweder da oder ich habe eine Ahnung, wer es haben könnte von meinen Kollegen oder wo du gucken könntest, so. Aber jetzt vergriffene Dinge extra zu besorgen, ich kann es auch nicht garantieren, dass ich drankomme und das wäre den Aufwand wahrscheinlich einfach meistens nicht wert. Da sind die Comic-Fans dann schon im 21. Jahrhundert angekommen und sind in der Lage, das übers Internet selber zu organisieren, so eine Suche.
Viele Leute kommen ja zu dir, hast du gerade gesagt, du hast auch viel Stammpublikum. Wie wichtig ist denn die Community, um so einen Laden aufrechtzuerhalten?
Ohne die wäre der Laden nicht mehr da. Also sagen wir mal, Community kommt jetzt darauf an, wie man das jetzt fasst. Aber natürlich Stammpublikum, ich fasse jetzt das Stammpublikum runter, was ich nicht nur daraus klassifiziere, wie viel Geld sie da lassen, sondern einfach, ob sie regelmäßig kommen, ob man mit ihnen über die Sachen reden kann und so weiter und so fort. Und dieses Stammpublikum ist unglaublich wichtig, das hält den Laden am Leben. Ich meine, es ist eben so schön gesagt worden, der Laden im Luisenviertel, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Es ist zwar Luisenstraße, aber ich lebe ja, mein Laden ist im Niemandsland zwischen City und Luisenviertel. Und dementsprechend bin ich darauf angewiesen, dass die Leute zu mir kommen. Ich habe nicht viel Laufpublikum dort. Die Luisenstraße in dem Bereich ist eine relativ tote Straße.
Was tust du denn, um die Community zu halten, abgesehen vom Sortiment? Gibt es Lesungen bei dir, Veranstaltungen?
Tatsächlich relativ wenig in dieser Art und Weise. Ich glaube, das Wichtigste, finde ich, ist, dass man mit den Leuten ehrlich und gut umgeht. Also erstens habe ich, das gehört einfach zum Job, ein sehr gutes Gedächtnis oft. Also wir scherzen bei ein, zwei Leuten darüber, dass ich deren Sammlungen besser kenne als ihre eigene und schon weiß, ob ihnen noch was fehlt oder ob sie den schon haben. Und für mich gehört es zum Beispiel, das hat aber nicht nur mit Stammpublikum zu tun, sondern das sehe ich bei jedem, der bei mir reinkommt, für mich gehört es auch dazu, ehrlich mit dem Publikum zu sein und mit meinen Kunden zu sein und denen auch zu sagen, kauf das nicht. So, ne? Da wirst du keinen Spaß daran haben. So, ne? Irgendwie, wenn die über irgendwas begeistert sind, weil sie über irgendwas gelesen haben und ich weiß, das Ding ist nicht gut und ich bin mir ziemlich sicher, das wird den Leuten nicht gefallen, dann sage ich denen das auch. Und damit schafft man Vertrauen und damit schafft man natürlich auch die Basis, mit der die Leute wiederkommen zu einem. Weil es einem nicht nur um das schnelle Geld geht, sondern schon darum geht, eine vertrauensvolle Kunden-Verkäufer-Kombination aufzubauen, die eine Win-Win-Situation für beide ist.
Und wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, neue Exemplare oder Reihen bestellst, hast du dann teilweise auch schon bestimmte Kunden im Kopf? So?
Auf jeden Fall.
Ja, okay.
Sicher, ja. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, das bestelle ich nicht irgendwie so, aber nee, das bestelle ich, weil der eine Mensch kommt, sondern aber natürlich in der Stückzahl, das weiß ich schon. Ich habe so eine Ahnung, was jetzt gerade ist von Manu Larsenet, ein neuer Band erschienen, einer der besten neuen Franzosen nach jahrelanger Ruhephase in Deutschland, ist endlich ein neuer Band gekommen. Ich habe dann meine Exemplare bestellt und hatte sofort in meinem Kopf die Liste abgehakt, wer den wahrscheinlich mitnimmt. Es ist bisher auch eingetroffen bei den Leuten, die seitdem da waren, ja.
Und wie wählst du generell halt aus, was du bestellst?
Also erstens bemühe ich mich, von fast allem ein Exemplar da zu haben. Es ist allerdings, früher haben wir das tatsächlich so gemacht, jedes lieferbare Comic war mindestens einmal bei uns, was über den Buchhandel lief. Das kann ich heute nicht mehr leisten, weil der Titelausstoß viel zu groß geworden ist. Auch ungesund groß, meiner Ansicht nach. Es kommt viel zu viel Zeug auf den Markt. Also muss ich manche Titel dann, die doch sehr Special Interest sind, dann heute auch schon sagen, nein, die hole ich irgendwie nur noch rein, wenn mir jemand vorher sagt, er will die haben. Und ansonsten ist es das Gespür eines Menschen, der seit weit über 20 Jahren irgendwie sich mit diesem Thema beschäftigt und diesen Markt kennt. Die Einschätzung, natürlich verhaue ich mich auch manchmal, dann liegt da irgendein Titel, wo ich dachte, der muss doch laufen, auf einmal noch mehrfach rum. Oder andere Titel werden mir am ersten Tag, nachdem ich sie ausgepackt habe, sind sie alle schon weg und ich denke, oh, hättest du vielleicht mal die doppelte Menge bestellt. Das passiert auch, aber im Endeffekt ist das immer Pi mal Daumen.
Ich meine, du musst ja auch dafür selber ja auch sehr viel lesen. Kommst du überhaupt zum Lesen? Und wenn ja, was liest du gerne an Comics oder Graphic Novels oder Manga?
Es ist weniger geworden als früher, das muss ich zugeben. Irgendwie viele Dinge lese ich auch nur noch quer. Das heißt, dass ich sie im Laden durchblättere und anlese, wie sie so sind. Aber wenn die Geschichte mich nicht interessiert, dann muss ich jetzt nicht unbedingt eine Stunde damit verbringen, das Comic zu lesen. Ich bin sehr stark amerikanisch geprägt, irgendwie durch meine Kindheit und meine Vergangenheit. Ich verfolge das, was auf dem amerikanischen Markt passiert, immer noch sehr. Sowohl das etwas anspruchsvollere Superheldenzeug, das es durchaus auch gibt, als auch die ganzen Autoren und Zeichner, die jetzt Creator-owned, also ihnen selber gehörende Sachen herausbringen, die oft natürlich entweder einen Thriller-Touch haben oder einen Mystery-Touch oder sonst was. Aber klar, aus dieser amerikanischen. Dann gibt es die französische Kultur, wo gerade so Leute, diese moderne Franzosen, die modernen Franzosen, Manu Larsenet, Louis Trondheim, Johann Zwar, irgendwie, die alle auch so immer die Grenze pendeln zwischen Comic und Graphic Novel.
Was für Geschichten erzählen die?
Ganz unterschiedlich. Johann Zwar zum Beispiel hat sehr viel irgendwie über jüdische Geschichte in Europa geschrieben. Irgendwie. Es gibt eine bekannteste Serie, ist Die Katze des Rabbiners, wo er so erzählt. Oder es gibt auch Klezmer, wie die Musik in den Osten gekommen ist und solche Sachen. Ne? Trondheim erzählt sehr oft Alltagsabsurditäten. Macht auch manchmal Ausflüge ins Fantasy oder so, aber der ist ein sehr absurder Autor irgendwie mit einem großartigen Humor, den man allerdings natürlich mögen muss. Und Larsenet ist sehr breit. Die letzten beiden veröffentlichten Bände von ihm jetzt sind Romanadaptionen. Und bekannt geworden ist er mit einer Serie Der alltägliche Kampf, sicherlich einer der meistverkauften Comics in meinem Laden, die genau das war, was der Titel sagt. Es ging um den alltäglichen Kampf des Lebens irgendwie in Frankreich. Ein jüngerer Fotograf, der irgendwie einen Burnout hat, der aus Paris aufs Land zieht, den Trouble mit der Familie, mit dem Vater, der Alzheimer kriegt, mit dem Sohn, mit dem Bruder, der mit einer Migrantin verheiratet ist, mit dem Theater, den die da mit der Front National haben, mit ehemaligen Schulkameraden, die in die Front National abrutschen, die er wieder sieht, wenn er die jetzt stillgelegte Werft seines Vaters fotografiert als Fotograf, wo die gearbeitet haben noch, mit dem netten Nachbar, den er kennenlernt in dem Dorf, wo er hinzieht, der sich herausstellt, dass er im Dorf von allen geschnitten wird und nach kriegt er mit, das liegt daran, weil er unter der Besetzung irgendwie mit dem Hitler-Regime kooperiert hat, irgendwie so. Natürlich die Suche nach Liebe, was immer natürlich auch ein Thema ist und solche Sachen. Der hat auch Angststörungen, der Fotograf und so. Und da stellt sich dann schon heraus, der Manu Larsenet hat da wohl selber mit zu tun. Und diese etwas Düsternis der Angststörungen und dieser Umgang, was das macht mit der Psyche, setzt sich dann in den späteren Werken immer fort. Also sein nächstes Werk, ein Vierteiler, Blast, unglaublich dicht erzählt, ein Wahnsinnswerk. Aber das ist eins, wo ich tatsächlich immer eine Triggerwarnung quasi vorgebe beim Kauf. Und ich immer sage, lest den nur, wenn du gerade geistig ganz gefestigt bist. Wenn du gerade geistig ein bisschen schwierig drauf bist, dann spar dir den Band. Weil der so dicht ist, dass er dich da so reinzieht. So, ne?
Das klingt aber genau nach dem, was wir am Anfang gesagt haben. Comics sind nicht nur der Bereich Unterhaltung, sondern sehr viel befasst mit Existenzfragen.
Ja, sicher, das kommt auf jeden Fall vor. Das ist auch selbst die Genres, die man eigentlich als typisch infantile Genres sehen würde. Also Superhelden zum Beispiel sind ein klassisches infantiles Medium. Das ist für heranwachsende 10- bis, sagen wir mal, 17-Jährige eigentlich entworfen. So, Power-Fantasie und so weiter und so fort. Aber selbst dort, in dem Moment, wo sich sowohl die Autoren, wie auch die Zeichner, wie auch die Leser weigern, dieses Medium oder dieses Genre zu verlassen, wenn sie älter geworden sind oder erwachsen sind, kommen natürlich immer mehr erwachsene Einflüsse dort hinein. Im Rahmen. So, ne? Aber selbst da gibt es dann diese Fälle, wo es irgendwie auf einmal Superhelden-Comics über posttraumatische Belastungsstörungen gibt. Oder so, ne? Also solche Sachen. So, es ist immer noch Fantasie, es ist immer noch oft irgendwie auch vieles davon auch albern, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Aber auch da nähert sich das. So. Vielleicht noch weniger in einem Asterix-Comic. Aber das ist halt auch eine Formel. Asterix-Comics sind eine Formel, die seit Jahrzehnten funktioniert.
Also liest du selber auch gerne dann Comics, die ja eine etwas erwachsenere Thematik haben?
Ja, sicher, natürlich. Okay. Also reine Prügeleien machen mir nicht mehr viel Spaß, aber das geht mir allgemein so. Ich gehe auch nicht in irgendwelche Michael Bay-Blockbuster im Kino, die nur darauf basieren, dass da irgendwie 2 Stunden lang mit Special Effects Explosionen sind. Das kann mal nett sein, aber das ist dann wirklich die Ausnahme. Das muss ich nicht jede permanent haben. Ich will da schon was anderes sehen.
Seit längerem werden ja auch E-Books immer bekannter. Also immer mehr Leute kaufen E-Books. Und wie ist das bei Comics oder Graphic Novels? Also ist das irgendwie so ein Thema oder ist da einfach noch diese Haptik einfach so wichtig, dass die Leute das gar nicht, dass sie noch gar nicht irgendwie das auf dem Schirm haben, oh ja, ich möchte das jetzt irgendwie so kaufen, dass ich das auf dem Handy lesen kann oder sowas?
Also mein Standardspruch dazu ist, Comics werden es auch nicht überleben, aber sie werden 10 Jahre länger machen als der Buchhandel. Und egal, wann der Buchhandel zu Ende ist. Also, aber Comics werden 10 Jahre mehr schaffen. Das ist so momentan so mein Versprechen. Und es liegt einfach daran, dass die Haptik eine Rolle spielt, weil die viele Comicleser sind halt gleichzeitig auch Sammler, die einfach sich an dem Buch erfreuen. Es liegt daran, dass die technischen Möglichkeiten heutzutage einfach noch nicht weit genug sind, finde ich, für E-Comics. Es geht ja nicht nur um die Größe des Bildschirms. So, ich meine, man hat Möglichkeiten über Apps irgendwie mit Guided View, nennt es sich so schön. Man kann es eigentlich auch einfach auch nur als betreutes Lesen sagen, wo das dann von Panel zu Panel einfach springt und du nur das Panel auf deinem kleinen iPad hast oder auf welchem Smartphone auch immer du das liest. Das ist aber blöd. Man muss auch die Seite wahrnehmen. Auch die Seite ist komponiert und man kann nicht nur Panel zu Panel lesen. Und das heißt, für mich fängt damit an, die Bildschirme sind noch nicht groß genug. Tablets vor allem. Also Tablets würden sich anbieten zum Lesen von Comics, sie sind noch nicht groß genug. Dann sind sie, wenn sie sehr groß sind, zu schwer. Sie ermüden, wenn man sie in der Hand hält. Und dann kommt der dritte Punkt, der einfach immer noch dazu kommt. Du hast als Herausgeber ja auch keine Garantie, wie das bei dem Rezipienten wirkt. So, weil jede Farbeinstellung eines Monitors kann der irgendwie wild verändern. Der Druck, die Druckqualität spielt ja auch beim Comic eine Rolle. Wie oft habe ich schon in einem Vorschaukatalog einen Comic gesehen und gedacht, oh, das sieht super aus. Und dann kommt es an und dann sehe ich in dem eigentlichen Format und auf dem Papier, auf dem es jetzt gedruckt ist, nee, ist doch nicht mehr so toll. Oder auch das Umgekehrte, dass es vorher total harmlos aussah und dann sieht man es auf einmal und macht es auf und denkt, wow. Ne? So, aber da ist die Druckqualität, spielt ja auch eine wichtige Rolle. Und du hast halt beim E-Comic keine Kontrolle darüber, wie die Farbeinstellung, die Farbwiedergabe des Monitors ist und so weiter. Und die Helligkeit und so. Und im Manga-Bereich spielt es schon eine wichtige Rolle. Das liegt aber daran, dass Mangas halt zum größten Teil schwarz-weiß sind. Dann ist das Manga-Format kleiner. Das heißt, es passt wesentlich besser auf so eine Tablet-Seite. Und es ist eins, das oft, wo die ganzen Geschichten immer in 10-seitigen Kapiteln erzählt werden. Ne? Also das Manga-Format, ich glaube, die Manga-Leserschaft ist in vielen Bereichen schon auch auf elektronisches Leseformat umgestiegen. So, aber die anderen, sowohl im Amerikanischen geht es auch langsam los, wie ich so aus Erzählungen von drüben mitkriege. Und das Albenformat, das Europäische, ist noch relativ unangetastet. Aber es wird irgendwann passieren, gar keine Frage.
Ist das ein Bereich, der die Zukunft der Comicwelt ausmachen wird, oder wo geht's hin in den nächsten
Jahren? Das wird die Zukunft des Comics sein. Also Comics werden nicht sterben. Diese Idee, das Medium, also ist viel zu großartig. Diese Kombination von Bild und Text ist eine viel zu großartige Idee, als dass sie sterben wird. Aber sie wird vielleicht irgendwann kein Comicmarkt im Sinne von gedruckten Comics mehr sein. Das kann durchaus sein. Vielleicht ist es irgendwann komplett im Internet. So, das ist durchaus möglich. Ich meine, so wie es auch jetzt hier schon ist, dass es halt Webtoons gibt oder Webcomics gibt. Die werden einfach gar nicht mehr dafür gemacht, dass sie veröffentlicht werden, sondern in Druckform. Manchmal passiert das dann noch, aber dann merkt man denen das oft auch an. So, die ganze Konzeption ist darauf gemacht, vernünftig am Bildschirm gelesen zu werden. Und da gibt es ganz erfolgreiche Sachen irgendwie so, ne? Und auch wenn mir die nicht unbedingt immer so bekannt sind, weil ich nicht auch noch dazu komme, Webcomics zu lesen. Das kriege ich dann immer eher von meinem Publikum erzählt.
Und wenn du nochmal deine Kundschaft, wenn du die vor Augen führst, also wie ist da so die Demografie? Also ich finde, ein bisschen, das Klischee ist ein bisschen so im Comicladen, also oft sind die Kunden männlich.
Kommt auf die Altersstruktur an. Also natürlich ist es einfach so, weil das in den Leuten, die wie ich in den 70ern oder auch selbst noch die Leuten, die in den 80ern aufgewachsen worden sind, da waren Comics ein männliches Hobby, ein Jungs-Hobby. So wesentlich weniger für Mädels. Und das setzt sich natürlich fort, wenn die älter werden. Warum sollte jetzt eine jetzt 50-jährige Frau begeistert anfangen, Comics zu lesen? Würde mich freuen, aber diesen Impuls haben die halt oft nicht. Man liest das weiter, weil man es in der Vergangenheit schon toll fand. Und wenn die in ihrer Jugend das nicht gelesen haben, lese es jetzt auch nicht. Also von daher ist bei der älteren Leserschaft, würde ich schon sagen, der männliche Anteil sehr viel höher als der weibliche. Bei der mittleren Schiene danach verschiebt sich das so langsam irgendwie und dann je nach Genre, also Graphic Novels zum Beispiel, werden sicherlich 50-50, das ist sogar nicht mehr irgendwie rein männlich. Mangas ist, würde ich eher sogar sagen, 70-30 im Verhältnis zu Leserinnen, zu Lesern irgendwie so. Und Superhelden haben auch ein paar junge Frauen dazu gebracht, jetzt die amerikanischen, also die Filme haben dann auch ein paar junge Frauen dazu gebracht, jetzt sich mit Superhelden-Comics auseinanderzusetzen. Also auch der Bereich ist zwar immer noch männlich dominiert von den Lesern, aber nicht mehr so extrem, wie es vielleicht noch vor 15, 20 Jahren war oder so.
Und wie wichtig sind sowas wie so Buchmessen, sowas wie Leipziger Buchmesse oder Frankfurter, spielen die halt eine Rolle für solche kleinen, ja, individuellen Buchläden wie deinen?
Also ich ignoriere die. Also ich als Laden ignoriere die einfach. Der Aufwand, auf die Frankfurter Buchmesse zu fahren, gerade wenn mein Laden auch noch ein Spezialladen ist, wenn ich jetzt eine Buchhandlung wäre, wäre es wahrscheinlich was anderes, aber als Comic-Fachbuchhandlung ist der Aufwand es nicht wert. Die Infos, die ich da kriegen würde, die kenne ich, die habe ich. So, ne, irgendwie, ich sehe da nichts Großartiges Neues, wo ich dann denke, oh, wie toll, ne? Das ist für die Verlage was anderes. Die Verlage können sich präsentieren, aber ich glaube, das ist eher eine Sache, dass die Verlage sich da auch den Buchhandlungen präsentieren können, die normalerweise mit Comics nichts zu tun haben. Für mich ist die Fachmesse eigentlich im Prinzip uninteressant.
Hast du eventuell noch einen Buchtipp oder einen Comic-Tipp oder Graphic-Novel-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Vielleicht etwas, was dich besonders begeistert hat in den letzten Wochen, oder Geheimtipp?
Also wie gesagt, jetzt gerade, nicht umsonst, weil er gerade frisch erschienen ist und weil ich Larsené für einen der größten halte, jetzt ganz neu Die Straße von Manu Larsené. Das ist die Comic-Adaption jetzt von dem, ich will jetzt nichts falsch sagen, Cormac McCarthy. Genau, ja, genau, von dem Roman von Cormac McCarthy, der ja auch schon mal verfilmt worden ist, jetzt als Comic-Adaption von einem der größten, finde ich jetzt, Künstler, die wir da im Moment gerade haben. Das Gesamtwerk von Larsené kann ich aber auf jeden Fall irgendwie allen Leuten immer empfehlen. Sowohl, wenn man es noch nicht kennt, den Alltäglichen Kampf, der etwas leichter ist, als auch die vier Bände Blast, die sehr schwere Kost sind, aber großartig. So. Ansonsten ist die Sache so breit, dass man da schwer so einen wirklichen Tipp geben kann. Es kommt wirklich auf die, da ist wirklich für jeden quasi heutzutage was dabei.
Ja, wir haben zum Schluss unserer Podcast-Reihe eine neue Rubrik. Die trägt den Titel This Way or That. Wir würden dir 5 Begriffspaare nennen und du entscheidest dich für einen, je nachdem, welcher dir besser passt. Bezieht sich natürlich alles auf den Bereich Comic.
Ja,
fangen wir mal an. Schwarz-Weiß oder bunt?
Schwarz-Weiß. Ist schwer, aber das ist wirklich keine Entweder-Oder-Sache. Aber wenn denn das gefordert ist, schwarz-weiß.
Subkultur oder Mainstream?
Subkultur.
Definitiv?
Weil Kultur.
Okay. Story oder Comicstrip?
Das müsste ich jetzt nachfragen, was damit gemeint ist.
Also eher eine längere Geschichte oder mal eben für zwischendurch den Zeitungs-Comicstrip?
Okay, dann schon doch immer noch Story.
Fiktion oder Wirklichkeit?
Die gute Mischung. Aber im Zweifelsfall bei einer Entscheidung Mischung.
Okay, und zum Schluss clever oder smart?
Weder noch. Ich kann nicht anders, als es auf die Comicserie zu beziehen und dann ist es ein Weder noch.
Ja, prima. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Danke für das super spannende Gespräch.
Das war die Wuppertaler Auslese. Oder wie man im Comic-Jargon sagen würde, Ende aus Mickey Mouse. Schönen Dank fürs Dasein.
Bis dann. Tschüss.